Deutschlandfunk zur Diskussion.
Auf Messers Schneide, Hängepartie um den Post-Brexit-Vertrag. Die Diskussionsleitung hat Burkhard Birke.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend. Ein gutes Abkommen ist noch möglich, sagte Premierminister Boris Johnson heute Mittag in der Fragestunde des Parlaments. Es gäbe nach wie vor die Chance eines Abkommens, sagte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Die Frage ist nur, wann und zu welchem Preis. Seit Monaten wird über einen Post-Brexit-Vertrag verhandelt. Seit Monaten dreht sich der Streit zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU im Wesentlichen um Fisch, fairen Wettbewerb und Streitschlichtungsmechanismen. Und man kann sich des Eindrucks eines Mikado-Spiels nicht entziehen. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Über Wochen und Monate wurden immer wieder Drohszenarien aufgebaut. Es wurde ein Binnenmarktgesetz im Unterhaus eingebracht, das möglicherweise den Brexit-Vertrag gebrochen hätte. Die EU hat mit Maßnahmen gedroht und zu guter Letzt hat man vor allem über Fischquoten gestritten, wobei Fisch ökonomisch ein zu vernachlässigender Faktor ist. Jetzt auf der Zielgeraden, gerade einmal 3 Wochen vor Auslaufen der Übergangsfrist und damit der Gültigkeit der EU-Gesetzgebung im Vereinigten Königreich, soll es nun ein Spitzengespräch richten. Boris Johnson räumt gerade zur Stunde beim Dinner mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel Speisen und hoffentlich auch Probleme ab. Gelingt der Durchbruch auf des Messers Schneide über die Hängepartie um den Post-Brexit-Vertrag, diskutieren wir heute Abend live im Deutschlandfunk mit, in alphabetischer Reihenfolge, Ulrich Hoppe, dem langjährigen Hauptgeschäftsführer der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer in London. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Mit Derek Scully, dem Korrespondenten der Irish Times in Berlin. Hello and good evening.
Good evening.
Axel Till von der Brexit-Partei ist uns zugeschaltet aus London. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und last not least, Irina von Wiese. Sie ist Politikerin der Liberaldemokraten und war bis Januar Mitglied des Europäischen Parlaments. Auch sie ist uns aus London zugeschaltet. Schönen guten Abend auch Ihnen, Frau von Wiese.
Guten Abend.
Zum Einstieg möchte ich eine kleine Umfrage starten. Frau von Wiese, glauben Sie, dass der Durchbruch gelingt?
Ich wünschte sehr, als Britin, als Deutsche, als Europäerin, ich wünschte mir nichts mehr, als dass es noch ein Abkommen gibt. Meine Vorhersage, muss ich leider sagen, ist pessimistisch. Ich denke, es ist zu spät und ich denke, der Vertrauensbruch ist zu groß. Und der Abstand zwischen den Verhandlungspositionen zu groß. Deshalb also, leider mein Verdict, es wird keinen Vertrag mehr geben.
Ein No-Deal. Herr Till, teilen Sie diese Meinung? Sie sind Deutscher, Sie leben ja in England und engagieren sich bei der Brexit-Party. Bekommen wir den vom Brexiteer Boris Johnson versprochenen Vertrag oder teilen Sie die Meinung von Frau Wiese?
Ich glaube nicht, dass wir einen Vertrag zum Ende des Jahres haben werden. Das wird sich in die Zukunft ziehen. Bestimmte Gebiete werden einzeln später dann vereinbart. Aber jetzt, dieses Mal, werden wir eine Art Déjà-vu haben. Wir wissen, vor 5 Jahren war Cameron da und Martin Schulz hat ihn mit einem Tritt in den Hintern nach Hause geschickt, was dann am Ende den Brexit ausgelöst hat.
Wow, das ist ja alles sehr pessimistisch. Ulrich Hoppe von der Industrie- und Handelskammer der Deutsch-Britischen in London. Wird die Wirtschaft denn aufatmen können oder teilen Sie den Pessimismus der beiden anderen Diskutanten?
Ich bin nicht ganz so pessimistisch. Ich denke, die Chancen stehen 60-40 für einen Deal. Auch dass man sich jetzt in der Nordirland-Frage geeinigt hat und dass die britische Regierung die schwierigen Klauseln aus dem Binnenmarktgesetz, aus diesem internen Binnenmarktgesetz herausgenommen hat, ist eigentlich ein Zeichen, dass man weiter miteinander reden will. Und deswegen bin ich da vorsichtig optimistisch. Und ich denke, dass das heutige Gespräch oder das heutige Abendessen mit Ursula von der Leyen und Boris Johnson wird vielleicht sozusagen den Verhandlungen dann nochmal wieder eine neue Chance geben. Also wie gesagt, 60-40, denn ich denke, es ist auch mittlerweile auf britischer Seite klar, dass No Deal doch schon verheerende Folgen hätten, weil so und so viele Dinge alle nicht geklärt sind. Und das gibt dann schon ein ganz massives Erwachen am 1. Januar. Und da gibt es viele Dinge, die hat man heute noch nicht berücksichtigt, nicht bedacht, weil die Administration nicht so weit auf der Höhe ist. Und deswegen, wie gesagt, eine leicht optimistische Einschätzung, dass beide Seiten diesen Deal dann doch noch ermöglichen. Aber es kann auch anders kommen.
Diese verschiedenen Szenarien werden wir gleich noch ein bisschen durchdeklinieren. Vielen Dank erstmal. Derek Scully, für Ihr Heimatland Irland steht ja besonders viel auf dem Spiel. Glauben Sie noch an eine Einigung, zumal nach dem, was Herr Hoppe auch angedeutet hat? Man hat sich ja über Nordirland verständigt zunächst einmal.
Ja, alles provisorisch. Ich würde eher sagen, um diesen schönen deutschen Satz, die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Ich würde das eher umdrehen, eher 60-40, also 40% Chance, dass sie sich einigen, 60%, dass es No Deal gibt. Aber in den letzten Wochen hat man gesehen, wie Boris Johnson, und er hat einfach ein bisschen ausgemistet in Downing Street, die Chefideologen von vielen seiner Wahlerfolge, aber auch vom Brexit, mussten ihre Taschen packen, ihr Kissen nehmen und gehen. Also, und in den letzten paar Tagen hat man gesehen, wie sie langsam Positionen räumen, die früher ganz wichtig waren und uns seit Jahren aufgehalten haben. Also 60-40, die Regierung ist ein bisschen pessimistisch, aber ja, es ist noch nicht vorbei.
Sie beziehen sich auf Dominic Cummings, den Chefberater von Boris Johnson, der ja einer der Strategen hinter der Brexit-Kampagne war. Herr Scully, die nächste Frage gleich an Sie. Lassen Sie uns doch mal den Teufel an die Wand malen. Wie groß wäre denn der Schaden durch einen No-Deal speziell für Irland, für Ihr Heimatland und damit natürlich auch indirekt für die Provinz Ulster, für Nordirland?
Ja, es ist einfach unvorhersehbar. Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Also ganz einfach, Irland ist ein Exportland. Wir kriegen sehr viel schlechte Publicity für Steuervergünstigungen für Tech-Unternehmen. Aber letzten Endes ist Irland ein Exportland, ob Medikamenten oder Lebensmittel. Also wir kennen alle die irischen Lebensmittel in den deutschen Regale, in den Supermärkte. Und Irland hat in den letzten Jahren ihre Abhängigkeit von Großbritannien stark reduziert. Als wir beide Mitglieder der EU wurden in 1973, also die Hälfte unsere ganze Exporten ging nach Großbritannien und diese Abhängigkeit ist stark zurückgegangen, also ungefähr 10%. Aber was nicht mehr nach London, nach Großbritannien exportiert wird, fährt jetzt durch London Richtung europäischen Markt. Und wenn wir keinen Handelsvertrag haben, gibt es zwei Grenzen. Einmal von Irland in die Fähren, Häfen nach England rein und dann noch einmal, wenn sie mit dem Tunnel oder mit dem Schiff nach Frankreich oder sonst wo. Und schon jetzt ist es 20 Stunden um Exporten, so mit diesem, man nenne das die Landbrücke sozusagen, über Großbritannien hinein ins Europa. Mit dem Schiff als Alternative 40 Stunden nach Frankreich und LKWs, bis die Muscheln oder die Austern in Galerie Lafayette in Paris sind. Also wenn man nicht weiß, ob man deine Kunden die Verträge aufrechterhalten können, für diese ganze Lebensmittelindustrie ist eine Katastrophe, für die Pharmaindustrie ist eine Katastrophe. Und Unsicherheit, wir haben seit 4,5 Jahren Unsicherheit und es ist sehr schwer zu planen, wenn man nicht mal weiß, worauf man planen muss. Also diese Unsicherheit mitten in einer Pandemie, dass die ganze Exportwirtschaft auf Messerschneide, wirklich auf Messerschneide ist, ist für ein Exportland wie Irland einfach die Katastrophe.
Ja, vielen Dank. Es gibt ja jetzt schon einige Häfen, zum Beispiel Ostende, die haben ja jetzt auch schon direkte Verbindungen nach Irland geschaffen, schon mit Blick auf diese Brexit-Problematik. Aber Sie haben es ja gesagt, 40 Stunden dann für Seafood, also für Meeresfrüchte, das ist einfach zu lange. Herr Hoppe, was wären denn die wirtschaftlichen Konsequenzen? Kommt es jetzt nicht zu einem Freihandelsabkommen, auch gerade jetzt mit Blick auf die Firmen, die ja Mitglieder der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer sind?
Ja, das ist zweigeteilt. Im Endeffekt haben wir einmal die Auswirkung auf die britische Volkswirtschaft und da haben wir auch unsere Unternehmen befragt und durch den Brexit, denn es in der kommerziellen Hinsicht am 1. Januar verzogen wird, rechnen die damit, dass das britische Wirtschaftswachstum nochmal um -2% oder mehr beeinflusst werden wird. Das kommt also zu der Corona-Krise noch obendrauf. Natürlich hat die Corona-Krise eine deutlich höhere Auswirkung und deswegen wird das hier unter Umständen politisch alles dann in einen Topf geworfen. Aber die Unternehmen, klar, wie der Kollege aus Irland schon sagte, Lebensmittel, Pharmazie, das sind klare Problembranchen, gerade für die kurzfristige Lieferung, wenn es zu den Disruptionen an den Grenzen kommen wird. Und natürlich, Zollformalitäten kommen auch bei einem Deal. Das darf man nicht vergessen. Auch bei einem Freihandelsabkommen wird es Zollkontrollen geben. Es wird so oder so zu Verzögerungen kommen. Da ist das große Risiko da. Aber dann haben wir natürlich noch, und das ist das viel größere Problem, zu dem kurzfristigen logistischen ist, dass wir hier beispielsweise durch das neue Einwanderungsgesetz keine physische grenzüberschreitende Dienstleistung mehr in der Form haben wie bisher. Es gibt beispielsweise deutsche Windkraftenergie-Wartungsfirmen, die warten die Windkrafträder hier in Großbritannien in der See. Können die ihre Techniker rüberschicken? Das ist ja alles mit sehr hoher Flexibilität verbunden. Das gibt das Einwanderungsgesetz nicht her. Da kommen wahnsinnig viele Themen auf die britische Volkswirtschaft zu, die wir im ersten halben Jahr sehen werden, wo es hier zu massiven Problemen kommt, gerade auch für den gesamten Wirtschaftsablauf. Das ist völlig unterschätzt worden. Da haben beide Seiten nicht dran gedacht. gedacht, auch die britische Seite nicht. Die hat sozusagen ein simples Weltbild sich geprägt von nur einfach Handel. Aber wir haben vergessen, wie stark wir in Europa vernetzt waren, wie stark auch das Vereinigte Königreich mit anderen europäischen Ländern, mit anderen europäischen Firmen vernetzt war. Und da wird jetzt ein Cut kommen. Das gibt noch wahnsinnige Probleme, die dann hier auf die Wirtschaft zukommen. Und es wurde ja auch immer gesagt, ja, die Deutschen werden schon zusehen, dass die Briten einen guten Deal kriegen, weil sie den Briten so viele Autos verkaufen. Das britische Handelsbilanzdefizit mit Deutschland ist 50 Milliarden Euro. Also Deutschland hat einen Überschuss von 50 Milliarden Euro. Das ist nicht alles Wertschöpfung. Das ist im Endeffekt sind das 30 Milliarden Euro Wertschöpfung. Das ist 1% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Ob das ein bisschen mehr wächst oder ein bisschen weniger wächst nach dem Brexit, hat wirklich nicht die riesige Auswirkung auf die deutsche Volkswirtschaft, aber auf die britische, die ja zu 50% mit der EU handelt, hat das eine massive Auswirkung, die ist wahrscheinlich 5-mal so groß wie auf die Europäische Union. Und das Erwachen kommt dann im Laufe des Jahres 2021 und deswegen ist es halt wichtig, dass wir noch zu dem Deal kommen. Und ich glaube, im Hintergrund ist das bewusst.
Das ist bewusst, der Axel Till, Sie sind ja der Brexiteer in dieser Runde. Ist denn der Preis, und Herr Hopper hat ihn ja eindrucksvoll geschildert, mit bis zu minus 2% Wachstum. Ist der Preis der Unabhängigkeit dann nicht zu hoch, wenn sich eben langsameres Wirtschaftswachstum, teurere Produkte zum Corona-Effekt dann noch negativ hinzugesellen? Der Preis für die Souveränität, ist der dann nicht einfach zu hoch?
Wenn das der Preis wäre, wäre es ein relativ hoher Preis. Aber das sind alles nur Spekulationen, die hier immer wieder katastrophal in den Raum gestellt werden, ob dies dann auch so eintrifft. Ich glaube, Corona hat ein großes Puffer geliefert und gezeigt, dass man sich flexibel an neue Situationen anpassen muss. Und das wird auch dann in den nächsten Wochen und Monaten geschehen werden, egal wie es ausgeht. Ich sehe dieses Problem nicht so groß, ja, und ich sehe auch nicht die Windräder oder die Techniker nicht kommen, weil die kommen nicht nur aus EU-Ländern, sondern die kommen auch aus Amerika, aus Asien, und das betrifft die ganze Welt und da wird sich nicht viel dran ändern. Das Formular mag blau statt rot sein und eine Unterschrift mehr benötigen, aber das können wir alles in den Griff kriegen.
Irina von Wiese, reden wir mal über politische Preise, auch jetzt eines No-Deal-Szenarios. Boris Johnson, der Premierminister, hat ja sehr, sehr hoch gepokert, immer von einem ofenfertigen Deal gesprochen. Jetzt gart er aber gar nicht so recht. Wäre denn Boris Johnson politisch erledigt, wenn er sein Versprechen nicht einlöst? Oder der gefeierte Held der Brexit-Anhänger nach dem Motto No-Deal is better than a bad one, also kein Vertrag ist besser als ein schlechter. Was wäre er, der Held oder wäre das eine politische Totalniederlage?
Ja, gute Frage. Das kommt sehr darauf an, ob es ihm gelingen wird, die katastrophalen Konsequenzen, die Herr Hoppe ja sehr richtig dargestellt hat, irgendwie so unter die Corona-Krise zu schieben und eben auf die Auswirkungen der Pandemie zu schieben. Ich denke nicht, dass ihm das gelingen wird. Denn wenn man sich zum Beispiel die Konsequenzen der Grenzkontrollen, die, wie Herr Hoppe richtig gesagt hat, ja in jedem Falle kommen, auch dann, wenn wir ein Freihandelsabkommen, gibt es Verzögerungen. Und dass gerade inmitten einer globalen Gesundheitskrise es sein kann, dass Medikamente an Grenzen aufgehalten werden, ist natürlich nicht etwas, was er in irgendeiner Weise auf die Corona-Krise schieben kann. Und dazu muss man ja sagen, dass gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir also wirklich in Großbritannien auf die Einfuhr von Impfstoffen wirklich angewiesen sind, die Idee, dass diese Impfstoffe nun an irgendwelchen Grenzkontrollen schmelzen und daher jetzt mit militärischen Hubschraubern angeflogen werden müssen, macht das Ganze ja noch mehr absurd. Also ich denke, ein katastrophales Selbstmordunterfangen von Anfang an, weshalb ja auch nur noch 38% der britischen Bevölkerung heute denkt, nach neuesten Umfragen, dass Brexit jemals eine gute Idee war. Das wird Boris Johnson politisch kaum überleben können. Dass es da irgendwelche Übergangsverträge geben wird, heißt, dass vielleicht es nicht direkt zu dem Schock am 1. Januar kommen wird, aber der Schock wird kommen, spätestens nach dem ersten Quartal. Und ich glaube nicht, dass Johnson es überleben wird können.
Derek Scully, gestern hat uns ja die Nachricht erreicht, die EU und das Vereinigte Königreich hätten sich über Nordirland verständigt. Können Sie noch mal ganz kurz unseren Hörern die Einigung jetzt schildern? Und ist dann Ihrer Meinung nach ein Stolperstein aus dem Weg geräumt?
Ja, also es ist immer die nordirische Frage. Also für die Iren war es fast peinlich, dass es immer noch diese Kuh durchs Dorf getrieben wird. Also so viele Jahrhunderte Geschichte. Wir dachten mit den Karfreitagabkommen, dass in 98, dass es alles durch war. Aber nein, die Briten hatten anderes vor. Ja, die Grenze ist einfach eine weiche Grenze in Irland. Also seit diesem Karfreitagabkommen ist es möglich, einfach vom Nordirland in Nordirland zu arbeiten und im Süden zu wohnen oder andersherum. Und auch für Firmen, die exportieren, also leitende große Brauereien zum Beispiel. Es wird Bier in Dublin gebraut, aber es wird in Nordirland abgefüllt in Flaschen. Und dann die Flaschen kommen zurück nach Dublin und dann gehen sie raus in die Welt. Aber die Frage war dann, was passiert mit diesem Bier? Also wo wird das, muss das hin und her über diese, wird es eine Zollgrenze geben oder Lebensmittel, wissen die Lebensmittelsicherheit immer wieder neu kontrolliert. Und das, was Michael Gove am Dienstag, der britische Verhandler in Brüssel ausgehandelt hat, es sieht so aus, als ob diese Grenzen nicht nicht gelten werden. Viel Bürokratie wird zumindest für 3 bis 6 Monate vereinfacht. Aber soweit ich sehen kann, ist es immer noch nicht 100% vom Tisch. Und natürlich, obwohl es nicht Teil des Hauptverhandlungen war, es ist immer noch die Frage, es gibt immer noch sehr viele Fragezeichen, weil viele von diesen Waren, die von Dublin nach Belfast oder zurückgehen, die müssen trotzdem nach Europa. Also wenn es keine Abnehmer gibt, dann muss man die Bier nicht mal brauen. Also es hängt doch alles zusammen. Und
also im Prinzip
obwohl dieser
auch,
Durchbruch.
Entschuldigung, ja? Dass ich unterbreche. Im Prinzip ging es ja auch darum, dass Nordirland auch nach dem Brexit-Vertrag, den Boris Johnson selbst ausgehandelt hat, praktisch in der Zollunion bleiben muss mit der Europäischen Union. Und jetzt gab es ja dieses Binnenmarktgesetz, mit dem die britische Regierung das praktisch umgehen wollte und gesagt hat, es gibt keine Kontrollen in der Irischen See zwischen Großbritannien und der Provinz Ulster.
Genau, und das ist jetzt, also die Nordirland sollte auf keinen Fall in der Zollunion bleiben. Das hat uns ungefähr 18 bis Monate bis 2 Jahre gekostet. Dann haben sie das doch gesagt. Aber ja, wie Sie sagen, es muss kontrolliert werden. Aber London hat gesagt, es dürfen keine EU-Beamten in Nordirland das kontrollieren. Und dann die EU haben gesagt, was wissen wir dann, was in den Containers gepackt wird und nach Europa gebracht? Was bedeutet das für unsere Binnenmarkt? Also da haben die Londoner auch gesagt, okay, sie dürfen bis 30 Zollbeamten, EU-Zollbeamten dürfen nach Nordirland gehen. Sie dürfen da arbeiten. Sie dürfen angeblich kein echtes Büro haben. Das ist so ein wichtiges Signal von London in Kondition. Aber sie dürfen das auf sich und hoffentlich damit irgendwelche neue Normalität in diesen neue Zollbeziehung zu Nordirland. Also Nordirland ist schon anders, wird anders behandelt als den Rest der Vereinigten Königreich. Das ist schon für Iren generell eine Erleichterung. Was das mit sich bringt in der Realität, das wissen wir immer noch nicht. Und wie eine von den anderen Gästen gesagt hat, das kommt alles reichlich spät. Also
ja,
das hätten wir auch vor Jahren bekommen können. Ja.
Genau, in der Tat, Herr Scully. Ich möchte jetzt mal Herrn Till weiterfragen. Also EU-Kontrolleure, Herr Scully hat es ja gerade geschildert, die dann auch noch unangekündigt die Warenflüsse zwischen Nordirland und Großbritannien kontrollieren dürfen. Es geht einfach darum, dass nicht geschmuggelt wird und das dann weiter in die Republik Irland geht. Greift das nicht zu weit in die Souveränitätsrechte ein, Herr Till?
Also ob die jetzt auf der ein paar hundert Kilometer weiter kontrollieren oder 100 Kilometer im Land rein kontrollieren, bitteschön. Ja, ich finde, man müsste langsam mal anfangen, auch die Überlegungen zu verfolgen, mehr Technologie, mehr Intelligenz einzusetzen, um die Warenflüsse zu kontrollieren. Ja, kriminelle Handlungen können immer kontrolliert werden, überall, und da wird jede Hilfe geleistet. Nicht kriminelle Handlungen, wenn sie korrekt in einer Blockchain oder in anderen Formen technisch und elektronisch erfasst sind und kontrollierbar sind, bedürfen keines Personals, sondern die sind technologisch, elektronisch kontrollierbar.
Soweit ich weiß, ist es ja auch vorgesehen, selbst auch wenn jetzt die Kontrollen, sagen wir mal, jetzt wenn man von Dover nach Calais fährt, da soll es ja auch so ein intelligentes, elektronisches, vereinfachtes System geben. Aber mir ist auch berichtet worden, dass diese ganzen Systeme noch nicht richtig funktionieren oder sich wenige Firmen dafür bereit erklärt haben.
Das ist richtig. Es funktioniert nicht überall. Es funktioniert sehr schwer in den Ländern, die einen überhöhten Datenschutz über alles hängen, wo es verboten ist, Nummernschilder zu scannen und so weiter, weil da fühlt sich dann gleich jeder angemacht. Da gibt es Probleme, aber die Lösungen sind da. Und wenn der Wille da wäre, diese auch proaktiv zu nutzen, wären wir schon einen großen Schritt weiter.
Also ich verstehe Sie so, statt Kontrolleure lieber dann Elektronik und digitales Controlling. Ich möchte jetzt mal Herrn Hoppe noch mal in die Diskussion mit einbringen. Herr Hoppe, diese Regelung von Nordirland, so wie wir sie jetzt so in Skizzen gehört haben, ist die für Firmen überhaupt praktikabel oder werden da nicht doch dem Schmuggel Tür und Tor durch die Hintertür geöffnet?
Also den Schmuggel, da hat Herr Till sicherlich recht, den wird es immer irgendwie im gewissen Rahmen geben. Das spielt auch nicht die Rolle. Und wir machen hier gerade einen Fehler in Diskussion. Wir reden über die Zollunion. Wichtig ist ja, dass Nordirland auch weiter im Binnenmarkt bleibt. Und das ist das Thema Regularien. Und das ist das, was im Endeffekt richtig teuer ist. An eine Zollgrenze können sich Firmen gewöhnen. Und da hat Herr Till recht, das kann man irgendwann elektronisch machen. Ich glaube, er ist da zeitlich optimistischer, als ich das bin. Aber da sind wir einer Meinung, das kann man alles technisch lösen. Aber dass wir unterschiedliche Regularien haben, dass wir da auseinanderlaufen. Das ist ein Thema für Nordirland, das ist ein Thema für Firmen, die von Mainland Großbritannien nach Nordirland liefern. Die müssen das auch mit zwei unterschiedlichen Regulationssystemen leben. Das wird richtig teuer und das wird auch das, was richtig teuer werden wird im Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, dass wir da eine regulative Divergenz haben. Das ist für die Automobilindustrie fatal. Das wird richtig teuer und das sind Themen, die dann hier auch im Endeffekt in diesem Land das Investitionsvolumen beeinflussen, denn ist der Markt am Ende groß genug hier, dass ich da mit einem extra regulativen Standard operieren will. Natürlich hat das Vereinigte Königreich im Moment die EU-Regularien weitgehend übernommen, aber das ist auch nur ein weitgehend. Da gibt es dann immer noch viele Themen. Aber trotzdem, man sieht das an der Chemieindustrie, da hat man hier in Großbritannien ein ähnliches System jetzt in der Einführung, das sogenannte UK-REACH im Vergleich zu dem EU-REACH-System. Aber trotzdem, die Chemiefirmen müssen alle ihre Chemikalien über einen gewissen Zeitraum jetzt neu registrieren lassen. Das kostet einfach nach Schätzung des britischen Chemieverbandes 1 Milliarde Pfund nur für den Papierkrieg. Das ist jetzt noch nicht mal irgendwelche Anpassungen, das ist einfach nur Zettelwirtschaft jetzt in elektronischer Form oder wie auch immer, die zusätzliche Kosten erzeugt. Das macht es im Endeffekt teurer, hier zu sein. Und wir sehen das auch gerade bei kleinen und Mittelständlern, die können hier auf diesem Markt dann nicht mehr operieren, weil es eben einfach zu teuer wird von den Formalien. Wir sehen im Endeffekt dann mittelfristig eine Kartellisierung der Wirtschaft. Das heißt, die Großen werden stärker werden, die Kleinen fallen weg, der Wettbewerb wird zurückgehen. Das hat noch einen zusätzlichen negativen Effekt hier auf die Inflationsrate. Das heißt, es wird zusätzlich zu den Zollformalitäten etc., die natürlich auch zu einer Lebensmittelpreisinflation führen werden, auch noch zusätzlichen Druck geben auf die Preise hier, die umgesetzt werden. Und das wird natürlich für den britischen Konsumenten alles teurer. Da kommt noch eine Riesenrechnung hier auf das Land zu, die man eigentlich jetzt vermeiden sollte durch einen Deal.
Vor allen Dingen in Corona-Zeiten, Sie haben die Zahl von 1 Milliarde Kosten erwähnt. 1 Milliarde ist das, was Michael Gove auch gesagt hat, hätte die Regierung für die Vorbereitung auf einen wie auch immer gearteten Brexit schon zur Verfügung hingestellt. Das erscheint mir sehr wenig in Angesichts dieser Summen, die Sie genannt haben. Irina von Wiese, ich möchte jetzt noch diesen politischen Aspekt zu Nordirland noch mal reinbringen. Eine Extrawurst für Nordirland, das also im Binnenmarkt bleiben soll, wenn es denn so kommt, wie beschrieben. Ian Blackford, der Fraktionsvorsitzende der schottischen Nationalisten im Unterhaus, hat heute gleiches Recht für Schottland gefordert. Ist das realistisch oder würde im Umkehrschluss das nur jetzt noch das Unabhängigkeitsstreben in Schottland verstärken?
Ich bin sehr dankbar, dass Sie das Thema ansprechen, denn natürlich geht es bei Nordirland nicht nur um wirtschaftliche und technische Probleme, sondern es geht um wirklich wichtige historische politische Probleme, und die das Binnenmarktgesetz wieder aufgebracht hat. Und da muss man nicht vergessen, dass das Thema Nordirland von Anfang an unlösbar war. Man braucht nur einen Blick auf eine Landkarte zu werfen, um zu verstehen, dass es nur eine Grenze geben kann, entweder zwischen Britain, Great Britain, also England, Schottland und Wales und Nordirland in der Irischen See oder auf der irischen Insel, Grenzkontrollen, die aber seit dem Karfreitagsabkommen eben nicht bestehen dürfen. Und das Karfreitagsabkommen ist nicht nur für Briten und Iren ein Friedensvertrag, sondern es ist auch ganz klar geworden, dass zum Beispiel für Präsident-elect Biden dieses Abkommen ein Friedensvertrag ist, der ihm viel bedeutet und daher auch ein US-UK-Abkommen erschwert worden ist durch diesen Binnenmarktvertrag. Dass das Binnenmarktgesetz, das jetzt möglicherweise zurückgenommen wird, Das hat den Schaden bereits angerichtet, denn in diesem Gesetz hat sich die britische Regierung bereit erklärt, den Brexit-Vertrag einfach zu ignorieren. Ein international bindendes Gesetz.
So, nun, sie hat ja jetzt erklärt, dass sie diese Binnenmarktregelung, die umstrittene, bereit ist, wegzunehmen. Und sie haben in der Tat sehr...
Es ist zu spät.
Aber
der Schaden ist bereits geschehen. Und diesen Schaden darf man nicht unterschätzen. Das ist ein Vertrauensbruch. Und ein solcher Vertrauensbruch wird nicht vergessen werden von unseren Partnern in Brüssel und natürlich in anderen Ländern, mit denen wir jetzt so dringend ein Freihandelsabkommen brauchen. Und jetzt komme ich auf den zweiten Punkt zurück, nämlich Schottland, den Sie ganz richtig erwähnt haben. Denn Schottland hat natürlich von Anfang an darauf gebaut, dass eine schottische Unabhängigkeit durch einen harten Brexit immer wahrscheinlicher wird. Denn diejenigen Schotten, die bis jetzt gesagt haben, nein, wir wollen die Union beibehalten, wir wollen Teil dieses Clubs sein, die wollen jetzt möglicherweise aber lieber Teil des größeren Clubs, nämlich der EU, sein. Das heißt, ein unabhängiges Schottland, das tatsächlich glaubhaft machen kann, dass es der EU wieder beitreten könnte, wird natürlich wesentlich mehr Chancen haben, die Unabhängigkeit in einem weiteren Referendum durchzusetzen. Ob es ein solches geben wird, bleibt offen, denn Johnson müsste ihm beistimmen. Wenn er das nicht tut, dann sehen wir Verhältnissen wie beispielsweise in Katalonien entgegen. Und das wäre natürlich auch für den Frieden in Großbritannien wirklich problematisch. Also man darf diese politische Dimension wirklich nicht unterschätzen. Und also die Schotten sehen jetzt ihre Chance auf Unabhängigkeit.
Ja, wir haben im Mai Wahlen, Regionalwahlen in Schottland. Und es ist ja wahrscheinlich, dass wenn die SNP, die schottische Nationalpartei, da die Mehrheit bekommt, dass sie dann nochmal einen Anlauf macht für ein Referendum. Das war der Punkt von Irina von Wiese. Sie ist Liberaldemokratin und saß bis Januar dieses Jahres im Europaparlament. Sie diskutiert über das Thema auf Messerschneide, Hängepartie um den Post-Brexit-Vertrag hier im Deutschlandfunk in der Sendung zur Diskussion mit Axel Till von der Brexit-Partei, mit Derek Scully, dem Korrespondenten der Irish Times in Berlin, und mit Ulrich Hoppe, dem Hauptgeschäftsführer der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer. Ich möchte jetzt mal die drei Knackpunkte mit Ihnen in der Kürze der Zeit, die wir haben, durchspielen. Fish, Level Playing Field, also gleiche Wettbewerbsbedingungen, und Governance, also die Streitschlichtungsmechanismen. Das sind ja die Punkte, die jetzt Boris Johnson versucht, mit Ursula von der Leyen und dann womöglich dann auch auf dem EU-Gipfel ab morgen abzuräumen. Man muss sich auf allen drei Feldern einigen. Derek Scully, beim Fischfang ist ja vor allem immer von den französischen und kontinentaleuropäischen Fischern die Rede, die ihre Lebensgrundlage verlieren können. Aber Sie haben vorhin schon die Meerestiere aus Irland erwähnt. Wie steht es denn um die irischen Fischer?
Ja, zum Glück haben wir mehr Meereswasser als nur das, was den Briten zusteht. Also die besten Hummer, die meine deutschen Freunde je gegessen haben, war in Irland. Das gibt es auch. Aber die irischen Fischer werden in der Tat ein bisschen nervös. Wir kennen das schon, die Bilder von den französischen Bauern, dass sie ihre Unmut in Brüssel immer Luft lassen können. Und dass sie machen das gleiche Sorge, dass die französischen Fischer haben sehr viel Einfluss auf die französische Politik und diese ganzen Hilfen, die versprochen werden, dass die irischen Fischer vielleicht leer ausgehen. Ist in der Tat sehr, sehr besorgniserregend, aber ganz ist es nur ein Teil von einem großen Schlamassel, und dass wir jetzt 4,5 Jahre später immer noch über sowas reden, ist für uns wie ein schlechter Witz, aber das zeigt für uns diesen Vertrauensverlust teilweise, ja, den es in Großbritannien gibt, dass die denken, dass sie wirklich die ganze Welt endlos weiter mit denen sprechen wollen, weil sie so interessant sind, aber die EU ist jetzt mit Covid beschäftigt und irgendwann dämmert das den Briten auch ein.
Axel Till, der Fischfang beträgt nur 0,12% des britischen Bruttosozialproduktes, also Fischfang und fischverarbeitende Industrie. Weshalb beharrt denn die Regierung so sehr darauf, den Großteil der Fangrechte zurückzubekommen, statt sie zum Beispiel im Tausch gegen andere Zugeständnisse von der EU zu nutzen?
Also es geht im Prinzip darum, und Sie haben vollkommen recht, es geht nicht um viel Geld, es geht darum, wer lädt die französischen Fischer und die irischen Fischer in englische Gewässer ein? Und die Einladung wird ausgesprochen von der englischen Regierung oder den Behörden und nicht von der EU. Und nur darum geht es. Es wird nicht weniger Fisch von Franzosen gefangen werden in der nahen Zukunft, Aber wie es in einem Jahr oder in zwei Jahren aussieht, das kann sich sehr wohl ändern, erhöhen oder verringern. Aber diese Entscheidung trifft ein souveränes England und nicht irgendeine Behörde in der EU, damit sie die Franzosen glücklich hält.
Ulrich Hoppe, ist denn der Fischfang aus Sicht der deutschen Industrie irgendwie relevant oder sehen Sie das hier nur als Faustpfand oder als dieser Anspruch auf die eigenen Ressourcen von Seiten der Briten?
Ja, also da gebe ich meinem Vorredner völlig recht. Beim Fisch haben wir uns auch als Europäische Union völlig verrannt. 0,1% des deutschen Bruttoinlandsproduktes der Europäischen Union ist Fischindustrie und ist im Vereinigten Königreich genauso. Da geht es natürlich, wie der Vorredner sagte, darum, dass man natürlich auch, wie der französische Präsident gesagt hat, möchte eigentlich auf ewig in britischen Gewässern fischen. Das kann ich einem souveränen Land nicht zumuten. Das ist einfach so. Und am Ende wird, wenn es zu einem Deal kommt, die EU da nachgeben müssen bei dem Thema. Das ist ja völlig klar. Dafür im Gegenzug muss dann die britische Regierung bei dem Thema Level Playing Field nachgeben. Und da sehe ich auch im Endeffekt nicht den Riesenunterschied. Denn auch die britische Volkswirtschaft ist eine hochentwickelte Volkswirtschaft. Es gibt ja Arbeitnehmerschutzrechte etc. Die sind anders strukturiert. Man reguliert hier anders. Aber es gibt da dieselben Ziele. Beim Umweltschutz sind ja die Briten auch ganz vorne mit dabei. COP21 und all diese Themen. Also da sehe ich da nicht das Problem, dass die Briten da nachgeben können. Und sie können auch hier mit Subventionen im Endeffekt beide auch durch die Corona-Krise extrem hoch angestiegenen Staatsverschuldung hier nicht wahnsinnig viel mehr Geld noch verteilen. Da ist eigentlich kein Risiko bei der EU da. Und da können die Briten, wenn sie mit dem Argument kommen, ja, wir wollen vom Ergebnis genauso einen hohen regulativen Standard haben, wir wollen nur nicht die fieselige Detailregulierung, die der Kontinent gerne macht, sondern wir wollen lieber eine ergebnisorientierte Regulierung machen, da können sie ein Stück weit nachgeben. Und dann kann man da eine Regelung finden. Und beim Schlichtungsmechanismus, der dritte Punkt, der ja dann auch in der Frage steht, ja, da muss man halt am Endeffekt einen Mittelweg finden, den beide Seiten verkaufen können. Also es ist wirklich die Möglichkeit da. Wir haben uns da in Themen verrannt, beide Seiten, wo ich denke, das kann am Ende eigentlich nicht wahr sein und das können wir einer Bevölkerung im Vereinigten Königreich wie auch in der Europäischen Union eigentlich nicht verkaufen, dass wir das nicht schaffen, diese Themen zu lösen. Das sind ja im Endeffekt ganz praktisch dann vom Ergebnis her machbare Lösungsansätze, die da sind. Das ist jetzt im Endeffekt auch die Pflicht der Politik und die Pflicht von beiden Seiten, das auch so zu lösen. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann haben wir eine bittere Scheidung. Und das ist natürlich für Gesamteuropa mit den riesigen Herausforderungen, die wir global haben, Rechtsstaatlichkeit, fairer Wettbewerb, internationaler Handel und so weiter, wäre das ein Riesenproblem, wenn wir dann nicht mehr gemeinsam bei diesen großen Themen marschieren, in welchem rechtlichen Rahmen, ob Europäische Union oder gemeinsam als Europäer, das sollte uns egal sein. Wir haben doch höhere Ziele, die wir da erreichen müssen. Und da müssen wir eine Lösung finden, die auch da ist. Ja, und das ist jetzt eigentlich nur ein leichter Kompromiss, der machbar ist.
Ja, Herr Hoppe, Sie sagen machbar, es muss machbar sein, aber es muss, Frau von Wiese, ja auch gesichtswahrend sein. Braucht denn Boris Johnson, der ja ein Meister in der Inszenierung ist, unbedingt den Erfolg, sich womöglich auf einen Fischkutter mit zwei Fischen in der Hand zu stellen und zu sagen, we got our fish back, wir haben unseren Fisch zurück. Also so wie Frau Thatcher damals gesagt hat, I got my money back oder ich habe mein Geld zurückbekommen, also den britischen Beitragsrabatt ausgehandelt hat.
Ja, also das kriegt Boris Johnson doch am Ende hin, dass er sich auf den Fischkutter stellt und das macht. Da haben wir doch schon genug Bilder von ihm gesehen, dass er das hinkriegt. Und das muss man dann auch, wie der Engländer sagt, mit einem Pinch of Salt nehmen. Ja, er muss das dann hier so verkaufen. Er hat ja auch viele Hardline-Brexiteers, die er ja auch noch in seiner eigenen Partei überzeugen muss.
Die muss er überzeugen, ja. Herr Hoppe, die Frage war eigentlich an Frau von Wiese gerichtet. Entschuldigung, ich möchte Ihnen da nicht ins Wort fallen.
Ja. Es ist genau das richtige Image, das Sie da sehen mit Boris Johnson auf dem Fischkutter. Denn das, genau das hat er ja in den letzten Jahren nicht nur als Premierminister gemacht. Das heißt, die Inszenierung und sich selbst als Held, der Nationalheld darzustellen, das ist genau das, was Johnson da vorhat. Und deshalb ist es leider auch nicht so, dass diese vollkommen richtigen rationalen Argumente, die Herr Hoppe ganz zu Recht hier beigebracht hat, und übrigens muss man noch dazu sagen, zu den Fischen, dass 75% der britischen Fischexporte in die EU gehen, also auch das wieder ein totales Selbstmordunterfangen, auf den Fischereirichten zu bestehen. Aber darum geht es ja leider nicht. Es ist ja eben keine rationale Entscheidung. Natürlich könnte man sich einigen in Brüssel. Natürlich wäre es im Interesse Großbritanniens, auch bei Level Playing Field nachzugeben, denn es ist völlig klar, dass es hier ohnehin keine Unabhängigkeit oder Souveränität geben wird. Wenn man Handel weiter betreiben will, muss man natürlich Regulierungen folgen. Der Unterschied ist nur, dass Großbritannien nicht mehr am Tisch sitzen wird, um diese Regulierungen tatsächlich zu beeinflussen.
Das scheint, Frau von Wiese, in der Tat das große Problem zu sein. Denn Boris Johnson hat heute in der Fragestunde des Unterhauses auch noch mal gesagt, kein Premierminister könne akzeptieren, dass auch künftige EU-Gesetzgebung dann in Großbritannien Gültigkeit habe. Denn das sei ja so der Grund gewesen, warum man überhaupt aus der EU ausgetreten ist. Ich möchte jetzt Herrn Till fragen noch einmal. Also Souveränität zurückholen und diese Aussage von Boris Johnson, gibt die da überhaupt noch Kompromissspielraum, was das Level Playing Field, also diese fairen Wettbewerbsbedingungen anbetrifft? Vielleicht für unsere Hörer noch mal. Also Level Playing Field heißt einfach, dass es kein Umwelt- oder Sozialdumping geben darf in Großbritannien, um einen Wettbewerbsvorteil eben zu erzielen.
Es geht zum Beispiel um die, wie werden Produkte produziert und welche Qualität haben Produkte. Es ist das Recht eines jeden Landes, seine Importe zu definieren. Es ist das Recht der EU zu sagen, in unser Land oder in unsere Vereinigung kommen nur jene Produkte, die das und das Kriterium haben. Deutschland kann das nicht mehr fordern, weil sie hat dieses Recht abgetreten an die EU. Wenn die EU diese Anforderungen ändert, dann wird England nicht mehr exportieren können in die EU oder muss seine Prozesse ändern. Ebenso, wenn England seine Prozesse ändert, muss es die EU. Das gilt nicht nur für EU und England, das gilt für Amerika, für Asien, für Japan, Australien. Es gilt für jedes Land auf der Welt. Jedes Land ist souverän und kann bestimmen, was reinkommt und was nicht reinkommt. Das ist der Knackpunkt.
Mit der No-Regression.
Ja, Frau Weiß, gerade im Bereich Umweltstandards, diese Zusammenarbeit, die Kooperation, die gleichen Standards zu haben europaweit, absolut wichtig ist,
Was soll das? Das ist sogar kein Problem. Die Umweltstandards sind in England höher als in Europa im Moment, ja. Und die Engländer sind eine führende wirtschaftliche Nation und haben kein Dumping bisher betrieben, sind nicht in Brüssel aufgetreten als die das dumpen wollen, ja. Wieso wird das sofort so unterstellt und mit solchen emotionellen Grundlagen belegt?
Herr Till, dann stellt sich doch die Frage, warum Boris Johnson da nicht nachgeben will. Denn natürlich will er nicht nachgeben, um sich eben doch diesen Freiraum zu verschaffen, dass er eben doch ein soziales und Umweltdumping in der Zukunft machen kann. Das ist ja seine einzige Chance, wirtschaftlich weiter wettbewerbsfähig.
Ja, er will ja auch
Freihandelsabkommen
mit anderen Staaten machen und dann eben von diesen EU-Standards auch womöglich runtergehen können. Ich möchte Herrn Scully nochmal jetzt in die Diskussion einbringen. Herr Scully, ein Knackpunkt war ja auch, ich habe es vorhin erwähnt, die Streitschlichtung, also die Mechanismen. Bis jetzt hat die EU immer darauf beharrt, dass der Europäische Gerichtshof die Streitschlichtungsinstanz sein sollte. Das ist natürlich für Brexiteers, für Anhänger des Brexits in Großbritannien ein rotes Tuch, weil man immer diese Maßregelung durch Brüssel abgelehnt hat. Sehen Sie da irgendwelchen Spielraum? Wie könnte denn so ein Streitschlichtungsmechanismus aussehen, der in einen Kompromiss münden könnte?
Ja, das Problem ist Vertrauen. Also vertraut man den Gegenüber da? Und ich glaube, sehr viel Vertrauen ist in den letzten 4,5 Jahren verspielt worden. Also aus irischer Sicht haben die Briten sehr viel Vertrauen verspielt, spätestens nachdem sie diese Internal Market Bill, der diese Woche durch das Parlament gehen sollte, wo sie so mehr oder minder gesagt hat, wir wollen einseitig die Scheidungspapiere umschreiben dürfen. Und es waren nicht nur Scheidungspapiere, es war ein internationales Recht, internationales Vertrag. Und diese Vertrauen, also unser Außenminister hat das heute wieder gesagt, das Vertrauen ist verspielt worden mit der EU, mit den Briten. Also sie vertrauen denen einfach immer weniger. Und dass, wenn dieses Vertrauen weg ist, diese Idee, dass man, vertrauen sie uns, also wir brauchen nicht diese Schlichtungsmechanismus, Brüssel verlangt, oder wir teilen das in verschiedene Blöcke auf, also ein Schlichtungsmechanismus hier, ein anderes Schlichtungsmechanismus da, das ist auch eine Taktik von London. Also ich glaube, die Briten unterschätzen, wie wenig Vertrauen sie noch haben, sie unterschätzen, wer an den längeren Hebel hier sitzt, und diese Vertrauensfrage ist ganz, vielleicht sind wir Iren aufgrund unserer Geschichte einfach sehr empfindlich, was Vertrauen und Briten angeht, aber ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wie viel Porzellan zerschlagen worden ist.
Also durch das Misstrauen in Irland ist groß. Herr Hoppe, sind Sie auch so misstrauisch? Ich meine, Sie leben seit Jahrzehnten in Großbritannien. Trauen Sie den Briten noch nach diesem Binnenmarktgesetz? Oder haben Sie eine Idee, welcher Mechanismus da greifen könnte?
Da muss man einen gemeinsamen Mechanismus finden. Natürlich ist da ein Vertrauensverlust da, dass man einen Vertrag unterschreibt, den man nicht hätte unterschreiben sollen. Da haben beide Seiten damals nicht aufgepasst. Da hat die EU die Briten gezwungen, in ihrem eigenen Land eine Grenze zu ziehen. Das ist natürlich am Ende nicht machbar. Da ist viel Porzellan zerschlagen worden. Aber da kann man sicherlich einen Mittelweg finden. Ich glaube, das ist kein Thema. Und natürlich, der Brite ist von der Grundtendenz immer Handelsnation und möchte lieber Einzelverträge haben. Das ist ja auch die Strategie jetzt bei den Verhandlungen mit der EU. Aber noch ein Thema zum Level Playing Field. Da muss ich Herrn Till recht geben, denn ich sehe hier nicht, dass die Briten die weltweiten Standards oder europäischen Standards unterlaufen wollen. Wir haben gerade in Deutschland ja die Debatte mit dem Lieferkettengesetz. Also in Großbritannien ist das Anti-Slavery Statement und diese ganzen Themen, das ist schon viel länger Teil der Wirtschaftsstruktur, wo man aufpassen muss, wo kommen meine Zulieferungen her, ist da in Anführungsstrichen Sklavenarbeit, Zwangsarbeit oder sonst was beschäftigt worden. Also, dass die Briten im Endeffekt die EU unterlaufen werden mit der Regulation, das sehe ich nicht. In Teilen werden sie sicherlich simpler regulieren wollen und das ist ja genau deren Sinn oder deren Ziel. Man will simpler regulieren, um damit effizienter zu werden als Volkswirtschaft und sich nicht in dem Klein-Klein verlieren, was wir Europäer Ansatz, den man eigentlich auch akzeptieren muss, den ja. Die Briten da haben. Und es ist wirklich am Ende
Herr Hoppe, machbar. Die Zeit läuft uns ein wenig davon. Ich wollte jetzt Irina von Wiesen noch ganz fragen, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wie weit kann denn Frau von der Leyen, wie weit kann die EU heute auf die Briten da in dem Punkt zugehen? Sollten sie denen nicht doch mehr Vertrauen schenken?
Ja, Million-Dollar-Question. Ich denke, oder in dem Fall Million-Euro-Question. Das Vertrauen, wie er richtig gesagt hat, das ist leider zu einem Großteil zerstört. Ich denke, dass es für die EU wichtig ist, dass die 27 zusammenhalten. Ich sage das als Britin, aber auch als überzeugte Europäerin. Ich hoffe sehr, dass es einen Weg geben wird, noch zumindest ein Freihandelsabkommen abschließen zu können. Ich habe am Anfang der Sendung meine Zweifel dazu geäußert. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die EU weiter ihren Weg der Integration geht und dass sie auf ihren hohen Standards im Umwelt- und Sozialbereich besteht, wenn Großbritannien sich darauf nicht einigen kann und den Europäern nicht entgegenkommen kann, dann halte ich es für richtig, wenn die Europäer Nein sagen.
Frau von Wiese, danke. Ganz kurze Antwort, ja oder nein? Sollte über den 31.12. weiterverhandelt werden, wenn es eine Chance gibt, ein Abkommen noch danach zu bekommen?
Ja, es gibt immer eine weitere Chance, es ist wichtig.
Danke, ich bin unhöflich, Herr Till. Sollte es weiterverhandelt werden, wenn die jetzt die Woche keine Einigung kriegen, ist das immer noch besser als kein Abkommen?
Ich habe immer gesagt, es wird weiterverhandelt und wie mein Vorredner sagt, es wird viele kleinere Verträge geben, vielleicht ein Fischereiabkommen mit Frankreich und mit Holland. Das wird es alles in der Zukunft geben, wenn jetzt hier nicht der große Wurf gelingt. Und wie lange der große Wurf hält, weil Leute politische Entscheidungen getroffen haben, das wird sich dann auch zeigen.
Danke, ganz kurz, Derek Scully, sollte weiterverhandelt werden, wenn wir die Woche nicht zu Pott kommen?
Nee, 4,5 Jahren ist genug und wenn es weh tut, vielleicht kommen die Briten zurück.
Last not least, Herr Hoppe, Ihre Meinung ganz kurz, nur ja oder nein?
Es sollte weiterverhandelt werden, aber die Verhandlungen werden dann natürlich auf einer Sparflamme laufen und nicht das bringen, was wir uns alle erhoffen und was wir alle brauchen.
Vielen Dank. Ich danke auch den Zuhörern. Der Brexit wird uns weiter beschäftigen. Einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Auf Messers Schneide, Hängepartie um den Post-Brexit-Vertrag. Es diskutierten Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer, Derek Scully, Deutschland-Korrespondent der Irish Times, Axel Till von der Brexit-Partei und Irina von Wiese, Liberal Democrats. Die Diskussionsleitung hatte Burkhard Birke, Deutschlandfunk.